Und ich bete jetzt nochmal. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du der Herr bist. Du verdienst das, dass wir dich anbeten, dass wir mit dir reden, dass wir uns mit dir auseinandersetzen. Du bist ein grandioser Gott, ein allmächtiger Gott, ein liebender und gnädiger Gott. Und du bist unser Heiland. Amen. Wer bist du? Diese Frage habe ich schon gehört in einem Actionfilm. Da gibt es dann einen Helden, einen Superhelden, und dann fragen die Leute ungläubig staunend: Wer bist du? Wenn man die Frage ein bisschen umdreht, wandelt, zum Beispiel: Wer bin ich? Dann, und das eingibt im Internet und googelt, dann kommt man auf eine Vielzahl von Psychotests. Finden Sie hier heraus, wer Sie sind. Hat schon ungefähr gar nichts mehr mit Superhelden zu tun, habe ich gedacht. Ich kann mich noch daran erinnern, für die jüngere Generation, also nach mir, die können sich nicht daran erinnern, weil das mit mir ausgestorben ist. Robert Lemke hat gefragt: Was bin ich? Wer das jetzt kennt, der sagt etwas über sein Alter aus. Und dann hat er noch gefragt, welches Schweinchen hätten Sie denn gerne? Das war schon fast alles, woran ich mich erinnere. Schweinerl, ja, so steht es auch hier. Wer bist du? Wer bist du? Als wir das besprochen haben mit dem BU-Land, wie wir das mit der Vorstellung hier machen, Freitag vor einer Woche, da stand nicht nur diese Aufgabe im Raum, sondern auch die Frage: Was sagt man denn da? Ich bin voll der Streber. So könnte man sich ja hinstellen und sich vorstellen. Oder ich bin voll der Idiot. Oder voll faul. Oder komische Vorstellung wäre das. Man kann natürlich von seinen Geschwistern erzählen, von seinen Schuhgrößen, haben sie auch gemacht, von der Schule, von den Berufen der Eltern, von der Stadt, aus der man kommt. Man könnte von den ganz geheimen Gedanken im Stillen erzählen. Das wäre sicherlich das Interessanteste gewesen. Wer bist du? Oder du? Oder du? Wer bist du? Bist du das, was ich denke? Bist du freundlich oder neidisch? Bist du habgierig oder bist du großzügig? Dietrich Bonhoeffer hat mal ein Gedicht dazu geschrieben und fragt dann: Wer bin ich? Dieser oder jener, die Mitgefangenen, 1945, die Mitgefangenen bei ihm, das schreibt er dann, denken dies und das von mir, vor allem denken sie sehr gut von mir. Und er selbst, er fragt: Wer bin ich? Johannes der Täufer hört diese Frage auch. Und für alle, die eine Bibel dabei haben, können jetzt aufschlagen, Johannes 1. Das werde ich übrigens in Zukunft häufiger machen. Ich werde die nicht mehr hier hinschmeißen, sondern ihr könnt Bibel mitbringen. Dann werden die auch mal gebraucht. So, Johannes 1, ab Vers 19. Ich lese aber schon mal los. So bezeugte Johannes, wer er selber war. Aus Jerusalem sandten die jüdischen Behörden Priester und Leviten zu Johannes. Sie sollten ihn fragen: Wer bist du eigentlich? Er antwortete frei heraus und wahrheitsgemäß und bekannte: Ich bin nicht der Christus. Da fragten sie ihn: Wer dann? Bist du Elia? Nein, der bin ich nicht. Bist du der erwartete Prophet? Wieder antwortete er: Nein. Sie fragten ihn weiter: Wer bist du? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, Auskunft geben. Was sagst du denn selbst über dich? Er antwortete: Ich bin, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat, die Stimme, die in der Wüste ertönt: Macht den Weg bereit für unseren Herrn. Vorbereiter. Schöner Job. Ich kann mich noch sehr gut, ich habe viele Fußballspiele in meinem Leben gespielt, aber an eins erinnere ich mich noch sehr gut. Das war einer der guten Tage in meiner Fußballerkarriere, einer von den beiden. Und ich habe im Mittelfeld gespielt, das war nur so ein Amateurkick. Also ich habe immer eigentlich nur Amateur, aber ist egal. Auf jeden Fall, es ging um nichts, wollte ich damit sagen. Und dann habe ich unserem Stürmer ein Tor nach dem anderen vorgelegt. Wirklich, wir haben haushoch gewonnen und ich glaube, ich habe alle Tore vorbereitet. Es lief wie am Schnürchen. Allerdings war mein Ruhm bescheiden, im Gegensatz zu dem, der die ganzen Tore gemacht hat. Das hat mich damals unzufrieden gemacht. Und ich habe gesagt, jetzt tauschen wir mal. Ich spiele mal vorne. Damit riss unsere Erfolgsserie abrupt. Ich konnte mich nicht damit anfreunden, nur der Vorbereiter zu sein. Dazu muss man auch ein Jahr haben, Vorbereiter zu sein. Johannes der Täufer erkennt das sehr klar. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nur derjenige, der den Weg frei macht. Johannes erkennt das sofort und sagt das auch. Er hätte den Ruhm bekommen können, der ihm nicht zugestanden hätte. Er hätte ihn aber haben können, wenn er es gesagt hätte. Er ist nicht der, auf den alle gewartet haben, nicht der Messias, nicht der Erlöser, vor allem von den Römern, der Erlöser von den Römern. Der Christus kam erst später. Johannes durfte ihn taufen und auch das wäre beinahe schiefgegangen, weil er das nicht wollte. Ich bin unwürdig, dich zu taufen, Christus. Aber Jesus hat mehr in ihm gesehen. Er hat ihn durchaus für würdig erachtet. Er hat ihn geliebt. Als Jesus seinen Jüngern später einmal die Füße waschen will, da sagt Petrus, nein, das ist genau falsch rum, Jesus. Wir müssen dir die Füße waschen, wenn überhaupt schon. Ich bin unwürdig, aber Jesus besteht drauf und sagt, wenn du das nicht zulässt, dass ich dir diene, dann kannst du gar nicht gerettet werden. Dann kannst du gar nicht zu Gott kommen. Und dann sagt Petrus, wenn das so ist, dann wasch mir nicht nur die Füße, sondern den Kopf und alles andere. Wenn wir uns heute überlegen, wer wir sind, dann sagen wir meistens unseren Namen, unseren Beruf und irgendein anderes Erkennungszeichen oder so, was typisch ist für uns. Aber ist das alles? In der Bibel lesen wir, dass Gott das sieht, dass die Menschen sehen, was vor Augen ist, diese Erkennungszeichen. Der ist groß, der ist blond, der ist sonst was, alt. Oder da steht dann auch, der Herr sieht aber das, was im Herz ist. Also wer wir wirklich sind, was wir vielleicht manchmal selbst so gar nicht genau wissen. Und wenn das so ist, dass das wirklich wichtig ist, was Gott in uns sieht, dann ist es doch auch ganz wichtig, wer wir für ihn sind oder wer wir durch ihn sind. Und deshalb nochmal, wer bist du? Ich habe ein kleines Experiment vor und dazu brauche ich eure Vorstellungskraft. Ich habe auch ein ermutigendes Bild dazu, das erste. Genau. Ich möchte euch bitten, dass ihr gleich mal die Augen schließt und euch etwas vorstellt. Und dann diesen Gedanken einfach ein bisschen Raum gebt und dann schauen wir mal, was das mit euch macht. Okay? Also vielleicht können wir uns das mal vorstellen, schließt schon mal die Augen. Könnt ihr euch vorstellen, dass jetzt neben euch niemand sitzt? Und jetzt kommt jemand, den du vielleicht noch gar nicht so genau kennst, vielleicht kennst du ihn aber doch ganz gut, schon vom Hörensagen, stellst dir vor, dass Jesus sich jetzt neben dich setzt. Und dann bist du dort und Jesus ist dort. Er schaut dich an und du schaust ihn an. Du weißt, er kennt alle Gedanken, er kennt dein Herz. Er schaut dich an und du schaust ihn an. Und wie geht es euch dabei, wenn ihr diese Vorstellung dem ein bisschen Raum gegeben habt? Welche Gedanken sind euch gekommen? Traurigkeit vielleicht? Weil wir in seiner Gegenwart merken, da das, was in meinem Herzen ist und das, was Jesus ist, das passt ja fast nicht zusammen. Freude, weil wir gesehen haben, wie sehr er uns liebt. Rechtfertigung, weil es so viele Gründe für deine Taten deine Gedanken, vielleicht für die Dinge, die du nicht getan hast, gibt. So viele gute Gründe. Vielleicht auch ein Tatendrang. Ich werde jetzt wirklich etwas in meinem Leben ändern. Ich möchte dir vertrauen. Ich wollte damit nur eins klar machen. Die Gegenwart Jesu in unserem Leben zeigt uns, wer wir sind. Als Jesus diesem Betrüger, das kam ja auch in dem Kinderlied vor, diesem Betrüger Zachäus begegnet, der die Leute nur übers Ohr gehauen hat, wo es ging, predigt er nicht. Da sagt er nur, ich will zu dir heute zum Essen. Das reicht. Die Gegenwart Jesu zeigt ihm, wer er ist. Und der Tatendrang ist nicht zu stoppen. Er gibt sein Geld zurück. Es war nur die Gegenwart Jesu, die sein Leben geändert hat. Keine Predigt, kein Lied, kein Klavier, kein Schlagzeug, keine Gitarre, Tobi, nicht mal das. Ich glaube, dass dieses sich Jesus nähern ein Schlüssel für Veränderungen in unserem Leben sein kann. Wie können wir das heute noch tun? Wie können wir uns Jesus nähern? Ja, da kommen die alten Sachen, aber sie sind gut. Beten ist super. Singen, Bibel lesen, Gemeinschaft und auch das Abendmahl. Dinge, die Gott uns hinterlassen hat, mit dem Zweck, ihm zu begegnen. In einer besonderen Art und Weise. Aber es gibt eine Voraussetzung. Das ist ja alles so eine Freiwilligkeitsgeschichte bei Jesus. Bin ich bereit, mich dem zu öffnen? Bin ich bereit, mich Jesus zu öffnen und das zuzulassen? Und ich kann euch sagen, wer das tut, da bleibt dann kein Stein auf dem anderen. Da kommen Dinge durcheinander und manchmal ist das ganz schön anstrengend. Als Jesus damals unterwegs war, da wussten die Leute nicht so genau, was sie von ihm halten sollten. Es gab zu Jesus so viel Meinung, wie es Menschen gab. Das war damals so und ist heute auch so. Manche hielten ihn für einen Spinner, für einen Heuchler, für einen Lügner, für einen Politiker, für einen Aufrührer und so weiter. Ihr dürft eure Bibel nochmal aufschlagen, Matthäus Kapitel 16. Da kennen wir eine bekannte Begebenheit, in der Jesus darauf Bezug nimmt. Ab Vers 13, Matthäus 16, Vers 13. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn, also mich, sagt Jesus. Sie antworten, manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da sagte Jesus zu ihnen, und für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, glückselig bist du, Simon, Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus. Auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen. Noch nicht einmal die Macht des Todes wird dir etwas anhaben können. Ich gebe dir die Schlüssel zum Himmelreich. Was du auf der Erde für gültig erklärst, wird auch im Himmel gültig sein. Was du für ungültig erklärst, wird auch im Himmel nicht gültig sein. Dann schärfte Jesus den Jüngern ein, sagt niemand, dass ich der Christus bin. Wer ist Jesus für dich? Ich kann mir das vorstellen, wie die Männer da so lang schlendern, diese Frage kommt, Jesus sich das so anhört, was die anderen über ihn denken und dann fragt so, ist ja schön, wenn wir über die anderen reden, aber was denkt ihr? Ich wäre an dieser Stelle nachdenklich geworden. Ich neige ja auch immer dazu, zu schnell etwas zu sagen. Ich glaube, an der Stelle wäre ich ruhig geworden. Was sagt man denn da? Wer ist Jesus? Jetzt eine gute Antwort. Sie waren schon einige Zeit mit ihm unterwegs, hatten ja schon viel erlebt mit Jesus zusammen, viele Predigten gehört, nichts vergessen und nichts Falsches sagen. Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der verheißene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Das war eine gute Antwort. Ich hätte mich gefreut. Sehr gut, Petrus. Genau, hätte ich vielleicht gesagt. Stimmt. Gute Antwort. Christus ist ein Titel. Wenn man dieses Wort ins Hebräische übersetzt, Christus ist griechisch, ins Hebräische übersetzt, dann heißt das Messias. Und auf ins Deutsche übersetzt, der Gesalbte, der Retter. der Erlöser, der Heiland. Ich mag ja dieses alte Wort so gerne. Von dem, wo wir unser Heil bekommen, unser Glück, unsere Rettung. Beim Abendmahl sage ich das ja auch bewusst immer, der Heiland hat dich lieb. Es ist nur einer kann der Heiland sein und das ist Christus. Feridun Zaimoglu, das ist ein Kieler Schriftsteller, den vielleicht einige kennen, den habe ich am Donnerstag gesehen. Der ist Moslem und hat ein Buch geschrieben über Luther, aus der Sicht Luthers. Und der stand im Buffet dann hinter mir und so konnte ich ihn dann fragen, warum nennen Sie Jesus immer den Heiland? Das hat er nämlich gemacht. Der hat immer vom Heiland gesprochen und er sagte, Jesus ist der Heiland. Und wenn man den Koran liest, muss man auch darauf kommen, weil es so da drin steht, Jesus Christus. Das habe ich nachgeguckt, das stimmt. Und der Christus ist der Heiland. Habe ich aber so noch nie von einem Moslem gehört. Vielleicht vergessen wir das manchmal, wer Jesus wirklich ist, nehmen das ein bisschen zu locker, zu nebenbei. Ach ja, Jesus hier so, wir beide. Aber Jesus ist auch immer der Erretter, der Heiland. Ist kein Anstecknadel oder ein Aufkleber. Jesus sagt, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das heißt, Jesus ist lebendig. Die Kernaussage der guten Nachricht von Jesus, des Evangeliums, lautet, er ist auferstanden. Und auch das bedeutet, er ist lebendig. Das singen wir auch gleich. Jesus lebt. Ein Osterlied in dieser Zeit. Ein Osterlied, weil die Osterbotschaft unabhängig von einer Jahreszeit oder einem Feiertag ist. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wenn dieser Jesus lebt, dann will er das auch in meinem Leben tun, in mir tun. Dann geht das nicht so nebenbei, sondern nur, wenn ich ihm sage, ich bin dein. Am Ende dieses Gedichts von Dietrich Bonhoeffer, und damit würde ich gerne schließen, wer bin ich, da schreibt er Folgendes. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich heute dieser oder morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Das ist eine Erkenntnis im Angesicht des Todes. Alles, was ich bin, bin ich in ihm und durch ihn. Und wer das noch nicht erkannt hat, der kann diese Entscheidung treffen und sagen, jawohl, Christus, mein Leben hänge ich an dich. Die will ich untrennbar miteinander verbinden. Wir werden dieses Lied singen und danach Abendmahl feiern und dann können wir erleben, wie lebendig Christus in uns werden möchte. Amen.